Ich weiß ja nicht, wie es um eure handwerkliche Begabung so steht. Ich bin da leider nur so mittelmäßig unterwegs und ich schaue da immer etwas neidvoll auf meinen Vater, weil sein Talent, Dinge zu reparieren, ist irgendwie so gar nicht auf mich übergegangen. Er hat irgendwie immer ein Verständnis dafür, wie die Dinge funktionieren. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie es war, als ich klein war, wenn bei uns zu Hause was kaputt ging, dann hat er sich das kaputte Gerät genommen. Seufzte kurz, dann guckte er nochmal auf das Gerät, dann hat sich sein Kopf so eine leichte Seitenneigung begeben und dann durfte ich mal loslaufen und durfte seine Werkzeugrolltasche aus der Abstellkammer holen und hat immer mit einem Schraubenzieher das Gerät geöffnet. Und ich könnte schwören, es war immer dieser eine Schraubenzieher mit dem roten Griff, ganz egal wie groß oder wie klein die Schraube war. Aber das ist wahrscheinlich nur in meiner Erinnerung so. Und dann fuhr er mit den Fingern so die elektrischen Leitungen lang und was da sonst noch in dem Gerät war. Und dann guckte ich ihn immer an mit Augen von großer Bewunderung. Und dann hat er das Gerät repariert wie von Zauberhand. Und so sehr ich ihn auch dafür bewunderte, was er konnte, so sehr dachte ich aber auch immer, wenn ich das auch so gut könnte, dann wäre er doch bestimmt stolz auf mich. Und so ertappe ich mich, wann immer ich jetzt in unserem eigenen Haus handwerklich mal irgendwie was hinkriege, dass ich dann irgendwie ganz gefragt oder ungefragt seine Anerkennung dafür möchte. Nun ist mein Vater aber auch leider jemand, der mit Lob und Anerkennung eher sparsam umgegangen ist. Und so ist dieses stets erhoffte, hey, das hast du richtig gut gemacht, leider auch viel zu oft ausgeblieben. Dabei habe ich es mir doch eigentlich irgendwie verdient gehabt. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dir Liebe oder Anerkennung verdienen zu müssen? Hast du dir vielleicht in der Schule mal ganz absichtlich viel Mühe gegeben mit deinen Hausaufgaben, weil du irgendwie ein Lob von deinen Eltern wolltest? Oder vielleicht kennst du das aus dem Beruf, wo du dir Mühe gibst, vielleicht sogar mehr Mühe, als du müsstest und eigentlich nur ein Lob oder ein Dankeschön möchtest. Gut, vielleicht möchtest du auch eine Gehaltserhöhung oder vielleicht sogar eine Beförderung? Aber wir merken, dass wir all diese Formen der Anerkennung nur erfahren, wenn wir eine Leistung abliefern. Meine Frau und ich sind jetzt über 20 Jahre verheiratet. Und auch wenn wir uns vor uns selbst und vor Gott geschworen haben, dass nur der Tod uns scheiden kann, müssen wir trotzdem beide jeden Tag was dafür tun, dass unsere Ehe und unsere Liebe auch bis dahin Bestand hat. Und wir erfahren ja die Liebe, Ehre und Achtung des Partners nur, wenn wir ihn auch lieben, achten und ehren. Und wenn wir es nicht schaffen würden, diesen Liebes-Selbsterhaltungsantrieb aufrechtzuerhalten, dann wird unsere Liebe eines Tages sterben. Und bei meinen Kindern ist das, oder bei unseren Kindern ist es noch mal ein bisschen was anderes. Wir versuchen ihnen natürlich zu vermitteln, dass wir sie lieben, ohne dass sie was dafür tun müssen. Und dass wir sie immer lieben werden, egal was passiert. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass sie in ihrem noch recht jungen Leben auch erfahren haben, dass es den einen oder anderen Moment gab, wo sie sich besonders geliebt oder gemocht gefühlt haben, weil sie irgendwas besonders gut gemacht haben. In unserer Gesellschaft ist dieses Prinzip so tief verankert. Leistung bringt Anerkennung. Wer hart arbeitet, der wird belohnt. Wer sich anstrengt, der wird geschätzt. Und nur wer erstmal Liebe geben kann, der kann dann auch Liebe empfangen. Und gleichzeitig hat dieses Wort unverdient bei uns im deutschen Sprachgebrauch immer so einen negativen Touch. Ja, da bekommt einer ein unverdientes Lob. Da kriegt eine Person unverdient viel Aufmerksamkeit. Oder hey, der Gegner, der hat letzten Sonntag unverdient gewonnen. Und oft überträgt sich dann dieses Denken so auf unser Verhältnis mit Gott. Wir fragen uns, hey, bin ich denn überhaupt gut genug? Muss ich nicht vielleicht erst noch ein besserer Mensch werden, bevor er mich wirklich annehmen kann? Vielleicht kennst du so Gedanken, die dann heißen so, ah ja, ich muss erst noch mehr beten und dann wird er mich segnen. Oder, oh, ich muss erst mal aufhören zu sündigen und erst dann kann er mich lieben. Wir neigen dazu, dass wir glauben, dass Gottes Liebe genauso funktioniert wie menschliche Liebe. Dass wir erst etwas tun müssen, um sie uns zu verdienen. Doch die Bibel malt zum Glück ein ganz anderes Bild davon. Sie sagt uns, Gottes Liebe ist nicht davon abhängig, was wir tun. Sie ist nicht an irgendeiner Bedingung geknüpft und sie ist auch nicht das Ergebnis unserer Anstrengung. Nein, sie ist vielmehr bereits schon da, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, nach Gott zu suchen. In Johannes 4,19 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das bedeutet, Gott hat uns schon geliebt, bevor wir ihn überhaupt kannten. Er hat uns geliebt, bevor wir überhaupt in der Lage waren, irgendwas Gutes oder Richtiges zu tun. Und seine Liebe ist nicht die Belohnung für unser Verhalten. Nein, sie ist der Ausgangspunkt unseres Lebens mit ihm. Sie ist der Anfang und die Grundlage unseres Glaubens. Und die Bibel erklärt das Prinzip folgendermaßen. In Römer 5,8 schreibt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, weil die Menschen es in dem Moment so unglaublich verdient gehabt hätten oder weil sie so unglaublich fromm waren. Nein, Jesus starb, als wir noch ganz weit weg von Gott waren, als wir noch nichts für ihn getan hatten. Und er starb nicht nur für die Menschen, die bis dahin gelebt hatten oder die in dem Moment lebten, sondern auch für alle zukünftigen Generationen. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und ich werde ihn weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Jesus starb letztendlich auch, weil er nicht um jeden Preis leben wollte, aber um jeden Preis lieben wollte. Er starb für dich, er starb für dich, er starb für dich, für dich und für dich. Und ich darf sagen, er starb auch für mich. Und das, obwohl doch eigentlich vor 2000 Jahren weder an mich noch an uns zu denken war. Oder wie mein Vater sagen würde, da waren wir alle noch Quark im Schaufenster. Nun, offenbar hat Gott doch an uns gedacht. Und das ist so krass. Und das, Jesus ist für uns alle gestorben, für alle, die heute hier sind und für alle, die heute nicht hier sind. Und manchmal möchte ich gerne rausgehen und den Menschen zurufen, hey, Jesus ist auch für dich gestorben. Und dann merke ich aber, die sind aber zwischenmenschlich schon schwierig. Und dann frage ich mich mal, für die ist jetzt Jesus auch gestorben? Aber ja, ist er. Für alle gleich, ohne Unterschied. Und das Gute ist, an dir muss so gar nichts außergewöhnlich sein, damit Gott dich liebt. Nicht mal die Liebe zu seinem eigenen Volk Israel beruht auf irgendwas Besonderem. Im 5. Buch Mose heißt es dazu, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Nein, ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt. Als Gott seine Liebe auf sein Volk richtete, da geschah das nicht, weil das irgendwie besonders begehrenswert gewesen wäre, sondern ja, die Beziehung passierte auch nicht auf einer Dating-App, wo er einfach durch die Profile scrollt, bis Gott den perfekten Partner findet. Er liebt sie einfach, weil er sich liebt. Und das gilt nicht nur für Israel, das gilt auch für uns heute noch so. Und das bedeutet, Gottes Liebe kommt nicht als Belohnung für gutes Verhalten. Gottes Liebe ist da, auch wenn wir versagen. Und Gottes Liebe ist nicht verdient, sondern geschenkt. Und genau das fällt uns so schwer zu akzeptieren. Wir leben in einer Welt, in der wir denken, wir müssen um alles kämpfen, um Anerkennung, um Erfolg, um Wertschätzung. Und dann sagt Gott, hey, ich liebe dich. Einfach so, ohne Bedingung. Und die Gewissheit, dass man so rein gar nichts dafür tun muss, um von Gott geliebt zu werden, das ist so eine krasse Befreiung. Aber wie sieht denn jetzt unverdiente Liebe konkret aus? Und dafür möchte ich heute mit gerne euch eine Geschichte angucken. Und das ist die Begegnung zwischen Zachäus und Jesus. Zachäus ist ein Mann, der in den Augen der Bevölkerung nichts wert war, aber von Jesus mit offenen Armen empfangen wurde, ohne dass er vorher irgendwas dafür tun musste. Jesus ist auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem und Jericho ist die letzte größere Stadt vor Jerusalem. Lukas schreibt in seiner Geschichte Zachäus den Beruf des Oberzöllners zu. Und im Rahmen des damaligen Zollwesens muss man sich da einen Unternehmer vorstellen, der das Recht, in einem bestimmten Gebiet Abgaben und Gebühren zu erheben, vom Staat gepachtet hat oder viel eher noch ersteigert hat. Und so lag es, und dafür musste er eine bestimmte Summe an den Staat bezahlen, sodass der Staat sich quasi von Missernten und so weiter unabhängig machen konnte. Und so lag es durchaus nahe, dass eben diese Pächter oder Zöllner auch vielleicht mehr verlangten oder sogar mehr als erlaubt war, um eben auch Überschüsse aus diesen Einnahmen zu generieren. Aber dafür wurden sie auch gehasst und verachtet und man versagte ihnen teilweise die bürgerlichen Ehrenrechte. Sie durften nicht als Zeugen vors Gericht und auch nicht in die Synagoge gehen. Und bei Zachäus kommen zwei widersprüchliche Merkmale zusammen. Zum einen ist er Zöllner und gehört damit zu einer Personengruppe, zu denen Jesus eigentlich einen guten Kontakt pflegte. Man nennt ihn ja nicht umsonst den Freund der Sünder und Zöllner. Und auf der anderen Seite ist Zachäus reich und gehört damit zu der Menschengruppe, denen Jesus eigentlich eher so kritisch gegenübersteht. Und wenn man sich das vorherige Kapitel vom Lukas-Evangelium mal durchgelesen hat, dann findet man da die Geschichte vom Zöllner und vom Pharisäer, vom blinden Jüngling, vom reichen Jüngling und vom Blinden, der vor den Toren von Jericho von Jesus geheilt wird. Und man könnte ein Stück weit meinen, dass vielleicht diese drei Geschichten hier in Zachäus vereint sind. Zachäus ist ein Zöllner oder hier sogar Oberzöllner. Er ist reich. Gut, er ist zugegebenermaßen nicht blind. Aber er ist klein, von kleiner Gestalt. Und er kann dadurch nicht das sehen, was er gerne sehen möchte. Und ich habe in der Vorbereitung mehrere Bedeutungsübersetzungen für den Namen Zachäus gefunden. Zum einen gibt es da eine Herleitung vom hebräischen Verb Zakai und bedeutet dann so viel wie gerecht, unschuldig, rein. Hättet ihr jetzt wahrscheinlich auch so gemacht, oder? Zumindest sind da wahrscheinlich nicht die drei Eigenschaften, die das Volk benutzt hätte, um Zachäus zu beschreiben. Und Zachäus hatte ein Interesse an Jesus. Vielleicht hat er von ihm gehört, von seinen Wundern, von seiner Liebe zu den Ausgestoßenen. Vielleicht spürte er eine innere Leere in sich, trotz allen Reichtums, den er hatte. Wir wissen es nicht genau. Ich habe schon mal gesagt, Zachäus war von kleiner Gestalt. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. So ein bisschen in der Kindereiche immer gesungen. Und ich entschuldige mich schon mal, wenn der eine oder andere jetzt einen Ohrwurm hat. Und man kann sich gut vorstellen, es muss damals ein ganz schönes Gedränge gegeben haben, als Jesus so durch Jericho zog. Und wenn man sich dann so vorstellt, wie Zachäus versucht, so hinter den Menschenmengen überall so hoch zu hüpfen, um noch einen Blick auf Jesus zu erhaschen, weil ein Durchkommen nach vorne durch die Menschenmengen war ja nicht möglich. A, auf seiner Gestalt und B, wurde er überall erkannt und dann haben sich wahrscheinlich die Menschenreihen noch viel enger zusammengeschlossen. Und da sieht Zachäus diesen Baum. Und er weiß, dass es seine einzige Chance ist, Jesus zu sehen, darin besteht, dass er auf diesen Baum klettert. Und es ist in diesem Moment völlig egal, ob er sich da lächerlich macht zum Gespött der Menschen. Er muss Jesus einfach sehen, koste es, was es wolle. Und als Jesus dann an die Stelle kam, wo der Baum steht, bleibt Jesus plötzlich stehen, er schaut nach oben, er sieht Zachäus und er spricht ihn an. Sogar bei seinem Namen nennt er ihn. Und dann sagt er Folgendes. Hey Zachäus, du alter Ausbeuter, du mieser Betrüger, du wirst ja niemals in das Reich des Gottes kommen. Du musst dich erst mal ändern, sonst hast du gar keine Chance. Und glaub ja nicht, dass ich was mit dir zu tun haben will. Worauf dann Zachäus traurig vom Baum klettert und nach Hause geht. Ihr habt es vorhin gehört und die Bibelleser wissen es auch. Der Text geht ein bisschen anders. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute dein Gast sein. Was für ein krasser Moment. Jesus hätte einfach an Zachäus vorbeigehen können. Er hätte sich einfach den angesehenen Menschen zuwenden können. Doch er bleibt stehen und schaut hoch in den Baum und er spricht ihn an. Und Jesus bricht hier einfach wieder mit allen Konventionen. Und das finde ich so genial an der Geschichte. Und Zachäus hat im Prinzip noch nichts gemacht. Gar nichts. Er sitzt einfach nur da im Baum. Und Jesus hat ihn geliebt. Völlig unverdient. Und er nennt ihn beim Namen. Und hier kommt für mich auch irgendwie die zweite Bedeutung seines Namens ins Spiel. Nämlich als Abkürzung des Namens Zacharias. Und dann heißt es so viel wie, Gott erinnert sich. Und Jesus zeigt dadurch, ich kenne dich und ich sehe dich. Er lädt sich selbst zu ihm nach Hause ein. Er macht eine klare Ansage, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Bam! Keine Vorwürfe, kein Junge, änder dich mal. Nein, einfach nur, ich will zu dir. Jesus sagt damit, ich nehme dich an, so wie du bist. Aber auch wenn Jesus hier sein Anliegen schon ziemlich bestimmt formuliert, ja, tritt er ihm ja nicht die Tür ein und wird irgendwie zum Hausbesetzer. Nein, Jesus will zu Gast sein und er will und hofft darauf, dass Zachäus ihm freiwillig die Tür öffnet. Jesus hat einen Blick für die Menschen. Er schaut sie an. Wofür hast du einen Blick? Ich meine, das kannst du ganz gut an dir festmachen, wenn du dich vielleicht für ein neues Auto interessierst. Dann siehst du auf einmal überall dieses Fabrikat rumfahren oder auf einmal haben alle Autos dieselbe Farbe. Einfach weil man so sensibilisiert ist für das Thema. Oder wenn Paare Kinder bekommen, dann sehen sie auf einmal überall Schwangere und Kinderwägen rumfahren. Ja? Einfach weil man einen Blick dafür hat. Und das, was einen interessiert, das sieht man. Und das, was man liebt, dafür hat man einen Blick. Und Jesus hat einen Blick für die Menschen. Die anderen Menschen haben Zachäus wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Aber Jesus hat ihn wahrgenommen. Und er spricht ihn an. Zachäus musste Jesus unbedingt sehen. Und deswegen muss auch Jesus unbedingt zu Gast sein in seinem Haus. Und Jesus sieht in Zachäus nicht den verhassten Zöllner. Er sieht in ihm ein Geschöpf Gottes, einen von Gott geliebten Menschen. Denn Gott hasst zwar die Sünde, aber er liebt den Sünder. Denn der ist ja, wie gesagt, ein Geschöpf Gottes. Und Gott ist immer wieder dazu bereit, Menschen anzunehmen, die sich einfach nur von ihm lieben lassen wollen. An Jesus sieht man immer sehr gut, wie Gott ist. Und wie Gott ist, das sieht man so gut an dieser Geschichte. Gott macht aktiv Schritte auf die Menschen zu, egal wie die gerade leben. Und vielleicht machen wir es uns mal selber bewusst, wie wir denn so auf andere Menschen blicken. Wir empören uns als Gesellschaft ja schon gerne. Ich glaube, es war der französische Philosoph Descartes, der sagte, ich empöre mich, also bin ich. Über wen hast du dich denn das letzte Mal hier in der Gemeinde empört? Empörst du dich über den Sitznachbarn, der schief singt? Empörst du dich über den Bruder, der so lauthals betet? Empörst du dich über die Schwester mit dem merkwürdigen Humor? Empörst du dich darüber, falls hier vorne im Lobpreis mal nicht ausdrucksstark genug gesungen wird? Empörst du dich, falls hier oben jemand predigt und dabei klare Kante zeigt? Empörst du dich über den, der seine Sünde bekannt hat, dem vergeben wurde und der sich jetzt schon wieder erlaubt, gute Laune zu haben? Empörst du dich über die neuen Mitglieder, die sich überall engagieren? Sag mal, haben die denn gar kein eigenes Leben mehr? Wir empören uns, wie das Volk sich über Zachäus und Jesus empört hat. Aber was macht denn dieses Empören mit uns? Und vielmehr noch, was macht denn dieses Empören mit den Menschen, denen wir es angedeihen lassen? Und vielmehr noch die Frage, wann hat denn Empörung jemals dazu geführt, dass sich die Situation oder Beziehung zu diesen Menschen verbessert hat? Hat Empörung vielleicht die Macht, den Menschen zu ändern? Hat Empörung vielleicht die Macht, die Rolle, die wir diesen Menschen zugedeihen lassen, zu ändern? Ich habe da so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Und so hatte auch Zachäus eine Rolle in Jericho. Er war der oberste Zollpächter. Und als solchen sah ihn das Volk, aber den Menschen dahinter, den kannten sie gar nicht. Aber Jesus kannte ihn. Er sah ihn mit all seinen Freuden, mit all seinen Schmerzen, mit all seinen Fragen, mit allem, was ihn bewegt. Und diesen Menschen, den ruft Jesus vom Baum herunter. Und Zachäus hatte noch nichts getan, er hat noch keine Reue gezeigt, hat noch keine Veränderung versprochen. Und doch wird er von Jesus geliebt und angenommen. Und Zachäus ist so überwältigt davon, kommt vom Baum herunter und nimmt Jesus bei sich auf. Und erst nachdem Zachäus diese unverdiente Liebe erfahren hat, geschieht die Veränderung. Er entscheidet sich, das Unrecht, was er begangen hat, wieder gut zu machen. Und nochmal, die Reihenfolge ist wirklich entscheidend hier. Ja? Er verändert sich nicht, um von Jesus geliebt zu werden, sondern weil er bereits geliebt wurde. Und das ist das Evangelium. Nicht ändere dich, damit Gott dich liebt, sondern Gott liebt dich und diese Liebe wird dich verändern. Umkehr nennen wir das auch. Und bei Zachäus war es wirklich eine 180-Grad-Wende. Er ist bereit, auf seinen ganzen Reichtum zu verzichten. Die Hälfte spendet er den Armen und die andere Hälfte nutzt er, um es denen, den er zu viel abgeknüpft hat, es vierfach zurückzuzahlen. Wir leben oft mit dem Gefühl, uns Liebe und Anerkennung erarbeiten zu müssen. Doch Gottes Liebe funktioniert eben anders. Er liebt zuerst. Er liebt bedingungslos. Und vielleicht fragst du dich, aber was ist denn mit meinen Fehlern? Was ist denn bin ich denn überhaupt liebenswert? Was ist denn, wenn ich ihm nicht genüge? Was ist denn, wenn mein Handeln nur so vermeintlich in seinem Sinne ist? Und ich stelle mir selbst diese Fragen immer wieder und viel zu oft. Und ich weiß aber auch, Gott ist nicht so. Gott kennt dich und uns ganz genau. Mit all unseren Stärken und Schwächen. Und trotzdem liebt er uns, so wie wir sind. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also lassen wir uns doch auch von Jesus finden, so wie Zachäus sich hat finden lassen von Jesus. Die Sünde muss sich verstecken, aber der umkehrt, der darf sich doch offen zeigen, auch wenn er sich dadurch verletzbar macht. Wenn du dich fragst, was können wir von der Geschichte lernen? Wir können uns fragen, wie gehen wir denn mit Menschen wie Zachäus um? Haben diese Menschen einen Platz bei uns in der Gemeinde? Oder sind wir eher diejenigen, die sagen so, beim Sünder einkehren, das geht ja eigentlich so gar nicht. Vielleicht muss man das auch mal für sich so ins heutige Leben übertragen. Da geht es eben nicht mehr um Berufsstand von einem Zöllner oder von einem Unternehmer, sondern da ist ein Mensch, der hat etwas getan, was gesellschaftlich total verpönt ist. Ja, der hat wirklich Unrecht begangen. oder der vertritt Ansichten, wo sie sagt so, ey, das ist echt daneben. Und auf jemanden zugehen, der Unrecht tut oder Unrecht getan hat und ihn in Liebe zu begegnen. Ich glaube, das ist für einige von uns in der Gemeinde oder auch für uns als Gemeinde insgesamt immer noch verdammt schwierig. Und diese Menschen, die spüren sicherlich unsere Blicke der Empörung und vermutlich führen unsere guten Manieren noch dazu, dass wir ihnen trotzdem einen Kaffee ausschenken. Aber sind wir wirklich bereit, echte Schritte auf diese Menschen zuzugehen? Ich finde das herausfordernd. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Klar, retten können wir sie nicht. Das ist seine Aufgabe. Aber ich denke, es ist uns schon irgendwie aufgetragen, zu suchen. Denn wir sind es doch, die Jesus ausgesandt hat. Ne? Also suchen ist unsere Aufgabe. Das Retten ist seine. Und gerade wenn wir Menschen begegnen, die wir aus irgendwelchen Gründen gerade nicht so mögen, sollten wir doch umso mehr versuchen, so auf sie zuzugehen, wie Jesus auf Zachäus zugegangen ist. Wie werden wir denn zu Menschen, die nicht mit dem Blick der Empörung, sondern mit dem Blick der Liebe auf die anderen Menschen gucken? Wir erhalten diesen Blick der Liebe, indem wir uns bewusst machen, dass Jesus selbst gerade in diesem Moment mit dem Blick der Liebe auf uns schaut. Und ich weiß ja nicht, mit wem ihr euch in der Geschichte so identifiziert. Ich meine, wenn man sowas hört, dann nimmt man ja irgendwie ganz bewusst oder unbewusst immer so eine Position ein. Vielleicht ist man eher bei den Jüngern und beobachtet das Ganze nur. Vielleicht ist man jemand aus dem Volk und empört sich. Aber vielleicht identifizierst du dich ja auch ein Stück weit mit Zachäus. Und ich glaube, wir können uns alle hier wirklich auch ein Stück weit mit Zachäus identifizieren. Gut, ich gehe davon aus, dass eher die wenigsten unter uns ihr Vermögen mit Korruption gemacht haben oder eine ganze Stadt gegen sich aufgebracht haben. Aber so die Grundzüge von Zachäus Leben, die bestimmen doch uns manchmal auch. Egoismus, Geiz, Ungerechtigkeit. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es in dieser Geschichte um Geld geht. Geld hat Zachäus verführt, Dinge zu tun, die ihn an den Rand der Gesellschaft gebracht haben. Geld hat ihn dazu verführt, seine Mitmenschen zu betrügen. Seine Beziehung zum Geld hat sich erst verändert, als seine Beziehung zu Jesus eingegangen ist. Und Geld hat die Macht, Menschen zu verändern, zu beeinflussen, die allermeisten jedenfalls. Im Englischen gibt es den Ausdruck Money drives behavior, also Geld beeinflusst Verhalten. Und durch die Beziehung mit Jesus verliert das Geld die Macht über Zachäus. Und auch wenn unsere Beziehung zu Geld vielleicht nicht ganz so dramatisch ausgeprägt ist, gibt es, glaube ich, trotzdem die Gefahr, dass uns Geld ein Stück weit gefangen nimmt. Und wir tappen dann in so eine Falle, aus der wir alleine nicht mehr rauskommen. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu suchen, uns zu finden und uns zu retten. Letzter Gedanke. 50 erste Dates. Henry trifft Lucy. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Aber Lucy leidet seit einem Verkehrsunfall unter dem Verlust ihres Kurzzeitgedächtnisses. Und so hat sie schon am nächsten Tag Henry wieder komplett vergessen. Und so ist es die Aufgabe von Henry, sie jeden Tag neu von ihrer Liebe zu überzeugen. Und ein Stück weit ist das auch so mit unserer Beziehung mit Gott. Selbst wenn wir Gott mal vergessen, Gott wird nicht müde, uns jeden Tag aufs Neue an seine Liebe zu erinnern. Und es ist völlig egal, ob er dafür 50 oder 500 erste Dates mit uns braucht. Und Gott hat auch in uns auch eine Sehnsucht nach Liebe gelegt. Eine Sehnsucht, die uns loslaufen lässt, ihn zu suchen. Und wir sollten so uns wie Zachäus auf den Weg machen und ihn suchen. Und Jesus möchte bei dir zu Gast sein. Jesus möchte dich erleben. Er sagt, ich sehe dich, wie du bist, und ich schätze dich, wie du bist. Er sagt, mit allem, was du an dir nicht gut findest, finde ich dich großartig. Und er streckt dir seine Hand aus. Und er fragt, willst du sie ergreifen? Er fragt, willst du dich darauf einlassen, mit mir ein neues Leben zu beginnen? Er fragt, willst du dich darauf einlassen, jeden Tag aufs Neue von mir zu hören, wie wundervoll ich dich finde? Willst du dich darauf einlassen, jeden Tag aufs Neue von mir gesagt zu bekommen, wie wunderbar du bist? Ich möchte dich gerne einladen im Namen von Jesus. Weil heute vielleicht der Moment ist, wo du diese Hand ergreifen möchtest. Ich möchte dich gerne einladen im Namen von Jesus heute was festzumachen. Ich möchte dich gerne einladen, im Namen von Jesus zu begreifen, dass du so gar nichts mitbringen musst und dass nichts an dir blöd ist. Und wenn du diese Hand ergreifen willst, dann schlag jetzt ein. Amen.